Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Genervtes Ende oder weiser Neuanfang? Die Wechseljahre der Frauen. Von Katja Bigalke.
Bei mir war das so, dass mit 43, glaube ich, schon zum ersten Mal die Regel wegblieb. Und zwar gleich für 2 Jahre. Und wo ich damals schon dachte, ups, ist es jetzt schon so weit? Und plötzlich waren sie wieder da. So. Und jetzt kommt es, sage ich mal, unregelmäßig. Also die bleiben mal aus, dann sind sie wieder ein halbes Jahr da, dann ist wieder 3 Monate weg, dann ist wieder ein Dreivierteljahr, alles wie immer. Dann habe ich so das Gefühl, ich rutsche irgendwie so ein irres PMS rein für aber mal 4 Wochen und nicht nur für 3 Tage. Wahnsinnige Stimmungsschwankungen, diese Unzuverlässigkeit des Körpers, die ist anstrengend einfach auf eine Art.
Ich hatte so mit Mitte 30 sehr unregelmäßig die Tage. Das ging weiter so bis Ende 30. Und da hatte dann die Ärztin gesagt, ich sollte jetzt doch mal den Hormonspiegel prüfen lassen. Und dabei kam raus, dass dieses Anti-Müller-Hormon in zu geringer Dosis da ist. Und das ist ein Anzeichen für die frühzeitige Menopause.
Da fängt es an, dass Frauen nicht mehr gesehen werden und das Gefühl haben, ich bin alleine. Letztendlich, denke ich, ist es so ein bisschen der Anfang vom Älterwerden und ältere Frauen in dieser Gesellschaft finden nicht statt.
Die Wechseljahre. Eine Zeit, die definitiv auf jede Frau, die lange genug lebt, zukommt. Und die jenseits der Gewissheit, dass irgendwann die Menstruation aufhört, immer noch mit vielen Unbekannten verbunden und mit viel Scham besetzt ist.
Vor ein paar Jahren war ich in einer Situation, da ich in einem Restaurant saß mit einem guten Freund und einem angeblich guten Freund dieses guten Freundes. Und enge Restaurantsituation, am Nebentisch saßen 2 Frauen, selbstbewusst, gut aussehend, aber ganz klar nicht mehr 25 und so. Dieser Bekannte drehte sich nach denen um, guckte zuerst ganz interessiert, drehte sich wieder um und meinte, oh, Postmeno, furchtbar.
Postmeno, das ist kein Kompliment. Und dass der Begriff nicht positiv besetzt ist, was er ja auch sein könnte, weil Frauen dann immerhin nicht mehr verhüten müssen, hängt mit den vielen Begleiterscheinungen zusammen, die den Wechseljahren oft, auch zu Unrecht, zugeschrieben werden.
Hitzewallung und Schweißausbrüche, Schlafstörungen und auch so eine gewisse psychische Instabilität. Mein Lieblingszitat von einer Patientin ist, gestern bin ich beim Bäcker in Tränen ausgebrochen, weil mein Lieblingsbrot ausverkauft war.
Das bedeutet, keine Kinder kriegen.
Ich habe ja dieses schlimme Klischee, übergewichtig, Wallergewänder, henna-gefärbte Haare, viel zu kleiner Rucksack auf dem Rücken.
Harninkontinenz oder Vaginalatrophie, also Schwäche der Vaginalhaut, Beschwerden beim Geschlechtsverkehr.
Die Taille ist nicht mehr so schlank wie früher. Der Po ist irgendwie flacher geworden und der Bauch dafür ein bisschen mehr.
Die Liste von Wechseljahrbegleiterscheinungen ließe sich fortsetzen. Ebenso wie die Liste an Mitteln und Ratgebern, die die hormonellen Turbulenzen abfedern helfen sollen. Seminare und Sachbücher zum Thema heißen Von der Rose zur Hagebutte, Die gewandelte Frau, Vom Geheimnis der zweiten Lebenshälfte oder Ich hatte mich jünger in Erinnerung. Sie bieten durchaus hilfreiche Informationen, versprechen Weisheit, empfehlen Humor. Aber ist es das, was Frauen brauchen?
Jetzt ist Ihre Praxis gerade sehr leer.
Ja,
das ist
genau.
Ungewöhnlich.
Das ist ungewöhnlich, genau. Das ist ungewöhnlich. Extra für Sie.
Normalerweise ist es hier brechend voll, oder?
Normalerweise ist es hier richtig voll, genau.
Und hier ist unser Hormonlabor.
Kommt ja mal die Frage, bringt es was, einen Hormonstatus zu machen in den Wechseljahren? Die Antwort heißt klar, nein.
Hormone Hamburg heißt die Praxis für gynäkologische Endokrinologie von Katrin Schaudig und Anneliese Schwenkhagen. Und der Name der Praxis ist durchaus Programm.
Man könnte sagen, wir sind besessen von Hormonen.
Anneliese Schwenkhagen hat zusammen mit Katrin Schaudig auch das Buch Kompass Wechseljahre geschrieben.
Wir wollten eigentlich mit diesem Buch eine wirklich objektive Beschreibung dessen machen, was vorkommt in den Wechseljahren und gleichzeitig auch eine sachliche Darstellung dessen, was man tun kann. Das Buch ist vielleicht ein kleines bisschen hormonlastig, was aber damit zu tun hat, dass es wahnsinnig viele Bücher darüber gibt, was man an alternativen Methoden machen kann.
Kapitel für Kapitel arbeiten sich die beiden Ärztinnen durch mögliche Wechseljahrbeschwerden. Sie zitieren ausführlich ihre Patientinnen und erklären präzise, was passiert, wenn sich der vierwöchige Zyklus, an den sich Frauen jahrzehntelang gewöhnen mussten, ins Schwanken gerät. Wenn die Abfolge Menstruation, Follikelreifung, steigender Östrogenspiegel, Eisprung, zusätzlich steigender Progesteronspiegel und dann, bei ausbleibender Schwangerschaft, schlagartiger Absturz beider Hormone und neue Regelblutung, wenn dieser Rhythmus aus dem Tritt kommt.
Man kann sich das grob so vorstellen. Die letzte natürliche Regelblutung heißt Menopause. So, danach gibt es keine weiteren Regelblutungen mehr, weil mein Östrogen zu diesem Zeitpunkt ganz niedrig ist. Das ist die Phase, die man dann letztendlich als Postmenopause bezeichnet. Die Phase, die für die Frauen häufig sehr schwierig ist, ist die Phase, die davor liegt. Unser Problem ist, dass die Anzahl der Eizellen von der Geburt an immer weiter abnimmt. Das zweite Problem ist, dass die Qualität der Eizellen immer schlechter wird und die Zyklen plötzlich nicht mehr so stabil sind wie früher. Dann stimmen die Relationen nicht mehr. Es wird meist mehr Östrogen als Gelbkörperhormon gebildet. Und diese Disbalance mit einem zu viel an Östrogen führt dann zu Brustspannen, Wassereinlagerungen, mehr Gewicht und zu den auch manchmal auftretenden sehr ausgeprägten Blutungen.
Aber damit nicht genug. Nach einer Phase mit relativem Östrogenüberschuss und einer abnehmenden Bildung von Progesteron schwankt irgendwann auch der Östrogenspiegel.
Das ist diese Phase, wir nennen das auch manchmal die Achterbahn der Hormone. Wenn man zu wenig Östrogen hat, kriegt man Hitzewallungen. Ein Mangel an Progesteron, dem kann man eigentlich nicht so konkret Symptome zuordnen. Was das in den Wechseljahren macht, der Mangel an Progesteron, ist eigentlich, dass die Gebärmutterschleimhaut, die durch Östrogene aufgebaut wird, nicht mehr anständig umgebaut wird und es macht Blutungsstörungen. Das heißt, was eigentlich nur fehlt, ist die transformatorische Wirkung des Gelbkörperhormons. Also wir sagen immer, Östrogen ist der Maurer an der Schleimhaut, Gestagen ist der Klempner an der Schleimhaut. Das heißt, die eigentlichen Beschwerden kommen durch Schwankungen von Östrogen und dann hinterher Wegfall der Östrogenwirkung, was ja dann zum Beispiel typischsterweise zur trockenen Schleimhaut führt, was dann Schmerzen beim Verkehr macht, zu häufigen Entzündungen führt, was vielen Frauen nicht bewusst ist. Das ist das auch ein Symptom ist, was als einziges definitiv nicht besser wird. Das ist ein chronischer Prozess, der je älter die Patientin ist, eigentlich immer stärker wird. Scheide ohne Östrogen ist wie die Salzsohle ohne Wasser.
Über den physiologischen Ablauf der Wechseljahre sind sich Fachleute weitgehend einig. Nicht aber über den Umgang damit. Das liegt auch daran, weil Frauen die Wechseljahre sehr unterschiedlich erleben. Die medizinische Literatur geht allgemein davon aus, dass ein Drittel der Frauen völlig problemlos durch diese Zeit kommt. Ein weiteres fühlt sich leicht beeinträchtigt. Und nur ein Drittel hat tatsächlich Beschwerden. In einer Untersuchung des Universitätsklinikums Dresden gaben sogar nur 21% der befragten Frauen an, unter schweren Symptomen in den Wechseljahren zu leiden. Professorin Stefanie Krüger ist Psychiaterin und leitet das Zentrum für seelische Frauengesundheit am Vivantes Humboldt-Klinikum in Berlin. Eine einzigartige Einrichtung in Deutschland, in der spezifisch weibliche Beschwerden und Erkrankungen behandelt werden.
Also es ist so, dass unser Gehirn die weiblichen Geschlechtshormone braucht, um vollkommen funktionsfähig zu sein. Die Botenstoffe, die wir im Gehirn haben, die eben dafür zuständig sind, dass wir ausgeglichener Stimmung sind, dass wir uns gut konzentrieren können, dass wir auch mobil sind, die sind alle auf ein funktionsfähiges Hormonsystem angewiesen. Und wenn man sozusagen nicht mehr genug Hormone ausschüttet, dann kommt auch natürlich im Kopf weniger an. Ist ja logisch. Und manche Frauen merken, dass zu wenig an Hormonen im Blut eben sehr deutlich, indem sich ihre Psyche verändert. Unruhe, Stimmungseinbrüche im Sinne von Weinerlichkeit, extreme Sensibilität, also die reagieren auf Belastungen plötzlich viel stärker, Schlafstörungen, kriegen nachts Panikattacken. Aber es gibt natürlich auch Patientinnen, die klassische depressive Symptome haben, Energieverlust, auch mit Suizidalität, also Lebensmüdigkeit durchaus, Konzentrationsstörungen, Leistungseinbruch, solche Dinge.
Den Wechseljahren lediglich Hitzewallungen und Schweißausbrüche zuzuordnen und andere Symptome wie Scheidentrockenheit, Gewichtszunahme, Schlaflosigkeit, aber auch psychische Verstimmungen, entweder alters- oder biografisch bedingt einzustufen, wie es die Studie des Universitätsklinikums Dresden nahelegt, das hält Stefanie Krüger für falsch. Das Ergebnis dieser Untersuchung, bei der rund 1400 Frauen im Alter von 14 bis 95 Jahren und rund 1200 Männer zu verschiedensten Problemen befragt wurden, vereinfache die Sachlage zu Unrecht.
Es gibt Frauen, die sind ihr Leben lang von psychischer Problematik verschont geblieben und die dann in den Wechseljahren plötzlich Symptome entwickeln, die sie ihr Leben lang noch nie hatten. Und ich finde es traurig, dass eine Studie durchgeführt wird, die dann zu so einem armseligen Ergebnis kommt. Das tut auch der Aufklärung im Übrigen überhaupt nicht gut.
Und schon ist man mittendrin in der Diskussion um die Frage, welcher Umgang mit den Wechseljahren am Ende der richtige ist.
Das ist nämlich auch so das Gefühl, dass eigentlich drei große Komplexe in einen Topf gehört werden, nämlich einmal ganz normale Alterserscheinungen, die irgendwann kulminieren vielleicht. Das zweite sind halt eben tatsächlich die Wechseljahre. Und das dritte ist halt dieser ganze gesellschaftliche Überbau, der einem alles Mögliche suggeriert, was vielleicht da ist, vielleicht aber auch nicht.
In einem Forschungsprojekt der Charité in Berlin, das den kulturellen Einfluss auf die Wahrnehmung der Wechseljahre untersuchte, wurden deutsche, koreanische und türkische Migrantinnen nach ihren Erfahrungen im Klimakterium befragt. Laut Befragung hatten die türkischen Migrantinnen die meisten, die koreanischen die wenigsten Beschwerden. Aber was sagt uns das? Dass Kultur die subjektive Erfahrung prägt? Und welche Rolle spielt der soziale Kontext? Welche die Bildung und welche Kommunikationstraditionen?
Jede Periode des weiblichen Lebens bleibt sich gleich monoton. Doch die Übergänge von einem Stadium in ein anderes erfolgen mit gefährlicher Brutalität.
So Simone de Beauvoir über die Umbruchsphasen im Leben einer Frau.
Solche wie Pubertät, erste geschlechtliche Erfahrungen, Klimakterium geben sich durch viel entscheidendere Krisen zu erkennen als beim Mann. Während dieser kontinuierlich altert, wird der Frau die Weiblichkeit schlagartig genommen. Noch verhältnismäßig jung verliert sie den erotischen Anreiz und die Fruchtbarkeit, aus denen sie in den Augen der Gesellschaft und in ihren eigenen Augen die Rechtfertigung ihrer Existenz und ihre Glücksmöglichkeiten ableitete. Ihrer ganzen Zukunft beraubt, hat sie etwa die Hälfte ihres Lebens als Erwachsene vor sich.
Und zwar als geschlechtsloses Wesen. Der gesellschaftliche Kontext war 1970 natürlich ein anderer als heute. Aber der Diskurs, in den Simone de Beauvoirs pessimistische Einschätzung eingebettet ist, wirkt bis heute fort, meint die Philosophin Ute Garlings.
Der Diskurs ist sehr, sehr alt. Der geht bis in die Ursprünge der Philosophie zurück, also wo Philosophen eben die Frau als absolut minderwertig betrachtet haben. Und die Abwertung des Körpers, das hat viel auch mit der Theologie zu tun, also auch Minderwertigkeit der Psyche, also die Intelligenz der Frauen wurde immer wieder in Frage gestellt von Philosophierenden, also in der Theologie, in der Medizin. Also wir haben es hier um einen ganz massiven Diskurs zu tun, der den weiblichen Körper negativiert. Der industrielle Aspekt, der ist auch sehr wichtig. Also an diesen Umbruchsphasen hängt natürlich auch die Schönheitsindustrie. Und da wird jede Menge Geld mitgemacht, mit dieser von der Medizin aus natürlich weiter betriebenen Pathologisierung, aber eben auch über die Werbung, über den gesellschaftlichen Diskurs von Jugend.
Ich arbeite ja auch öfter mit Gruppen. Und dann saß ich vor einer Gruppe und ich merkte, boah, mir wird heiß und ich hatte das Gefühl, meine Schienbein, alles ist irgendwie nass und so weiter. Und dann habe ich das einem Kollegen erzählt und er sagte, ja, man sieht es aber nicht an. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn man es nicht sieht, ist ja auch egal.
Roter Kopf, nassgeschwitztes Shirt und das bei einem wichtigen Termin. Noch vor 20 Jahren wäre die Hälfte der betroffenen Frauen zum Frauenarzt gegangen und hätte sich Östrogene verschreiben lassen. die galten seit den 60er Jahren als das Allheilmittel gegen Wechseljahrsbeschwerden. Die Hormonersatztherapie verbreitete sich erst in den USA und dann in Europa sehr stark. Dazu trugen auch Bücher bei, wie der in Kooperation mit einem großen amerikanischen Hormonhersteller entstandene Bestseller Für immer weiblich.
Diese Situation, je nachdem, in welchen Situationen ich war, dann war mir das auch unangenehm. Aber ich habe es dann versucht zu ignorieren. Nach dem Motto, geht wieder vorbei. Weil je mehr ich mich da rein steigere, je schlimmer wird es. Man hat das nicht unter Kontrolle. Und deshalb ist es am besten, das so zu nehmen. Das geht wieder weg. Es ist ein unglaublicher Anspruch an Perfektion und Selbstoptimierung und wie man immer überall sein muss. Und das macht so viel Stress.
Hormone kommen heute für weniger Frauen in Frage. In Deutschland nimmt sie nur noch jede 15. Frau zwischen 45 und 65 Jahren. Der Grund für den Einbruch ist die große amerikanische Women's Health Initiative Studie aus dem Jahr 2002. Sie zeigte, dass die Einnahme von künstlichen Hormonpräparaten nicht nur das Risiko für Brustkrebs, sondern auch für Herzinfarkte erhöhen könnte.
Herzlich willkommen. Ich bin, wie gesagt, Conny Burger. Bin langjährige Mitarbeiterin hier im Frauengesundheitszentrum und arbeite schon lange zum Thema Wechseljahre.
Vier Frauen sind zum Informationsabend mit dem Titel Wechseljahre ganzheitlich ins Berliner Feministische Frauengesundheitszentrum gekommen. Frauen unterschiedlichen Alters, in den Wechseljahren, geplagt von mittlerweile mehrere Jahre anhaltenden Hitzewallungen und Schlafstörungen. Cornelia Burgert, die durch den Abend leitet, ist Sozialpädagogin. Sie versteht ihre Arbeit als ein Angebot für Frauen, die sich in der gynäkologischen Praxis nicht ausreichend informiert fühlen. Nach wie vor würden viel zu oft Hormone empfohlen.
Das schaffe ich ja nur, indem ich Ängste schüre. Und das hat einfach was auch mit diesem System zu tun, wie das funktioniert in der Arztpraxis. Wir alle wissen, wenn wir einen Termin ergattert haben, sind wir da vielleicht 10, 15 Minuten, wenn es hochkommt, drin. Es gibt einfach gar nicht die Zeit.
Anstelle von Hormonen und Antidepressiva setzt Cornelia Burgert lieber auf Selbstreflexion, ein bewusstes Auseinandersetzen mit dem Älterwerden und auf die Komplementärmedizin. Einer Frau in der Runde, die mit Anfang 40 frühzeitig ihre Menopause hatte, empfiehlt sie Luna-Yoga, eine Form des Yogas, die den Hormonspiegel wieder anheben soll. Bei Hitzewallungen und Schweißausbrüchen rät sie zu Präparaten aus Traubensilberkerze, die sogenannte Phytoöstrogene enthält, pflanzliche Stoffe also, die eine ähnliche Struktur wie Hormone haben. Auch sibirischer Rhabarberwurzel wird eine positive Wirkung nachgesagt, genauso wie Mönchspfeffer.
Es kommt immer so ein bisschen drauf an, auf die individuelle Wahrnehmung und dann eben zu schauen, was gibt es an Möglichkeiten des Umgangs. Und was immer Thema ist, ist ausgewogene Ernährung, Bewegung. Das sagen zwar relativ viele Frauen, dass sie merken, dass sie zunehmen. Das hat aber schlicht und ergreifend damit zu tun, dass der Stoffwechsel langsamer wird. Ich kann das beeinflussen, indem ich zum Beispiel, wenn ich mich mehr bewege, den Stoffwechsel wieder mehr aktiviere und einfach auf bestimmte Dinge achte, wo ich dann eher ansetze.
Und Hormone?
Hormone würde ich als eine Option setzen, wenn alles andere nicht greift. Das ist für einen gewissen Zeitpunkt, aber wirklich ganz kurz, ein paar Monate bis maximal 2 Jahre Sinn machen könnte. Aber auch da kann es sein, dass die Frau erstmal schauen muss, wie sie mit dem jeweiligen Präparat klarkommt. Manchmal ist das jetzt, es ist nicht so, dass Frau Hormone nimmt und sofort ist sie aller Sorgen ledig. So funktioniert es nicht. Und wenn Frauen sagen, ja, mir geht es gut damit, ist das ihnen gegönnt, aber der Körper wird abhängig, das heißt, es entsteht eine Sucht. Und von daher, es gibt einfach viele Gründe, immer auch zu wissen, für die Frauen einfach wichtig zu wissen ist, es gibt Alternativen.
Auch Anandi Mitnacht, Sexualtherapeutin, setzt auf einen alternativen Ansatz im Umgang mit den Wechseljahren.
Wenn ich mit Frauen arbeite, gebe denen wie so kleine Aufgaben, wie kleine Rituale, was sie morgens machen. Ob es jetzt nach dem Duschen ist, die Brüste zu massieren, sich die Zeit zu nehmen, diese Busen, diese Brust zu spüren. Und die Brust ist einfach sehr verbunden mit unserem Bauchraum, mit unserem Becken, mit fortschreitendem Alter, finde ich. Es ist wichtig, dass wir etwas tun. In dem guten Kontakt mit dem Körper, mit unserem Schoß bleiben und diesen Körper bewohnen.
Die Sexualtherapeutin hat online ein eigenes Programm entwickelt, arbeitet aber auch direkt mit Klientinnen in ihrer Praxis in Münster.
Der Großteil meiner Klientinnen ist zwischen 40 und 55 Jahren alt. Entweder in der Zeit, wo es auf die Wechseljahre zugeht, beziehungsweise in den Wechseljahren. Die kommen teilweise, weil sie Probleme haben. Die kommen auch, weil sie das Gefühl haben, sie möchten sich ihrer Sexualität noch mal anders widmen, auch ihrem Frausein, haben so manchmal das Gefühl, kann doch noch nicht alles gewesen sein.
Libidoverlust, vaginale Trockenheit, Schmerzen beim Sex. Auch das sind Symptome, die mit den Wechseljahren assoziiert werden. Anandi Mitnacht nähert sich solchen Problemen behutsam.
Wie viel Genuss ist da, wie viel Zufriedenheit, wie war das Leben bisher auf der körperlichen Ebene? Ne, diesen Körper haben wir hier zur Verfügung, mit dem sind wir hier unterwegs und es ist wichtig, den zu stärken, zu schützen, aber auch zu genießen. Ne? Ein Körper, der wahrgenommen wird, ist natürlich auch ja zu mehr Freude und Genuss fähig, ne? Als ein System, was eben so nebenher läuft und irgendwie auch funktionieren soll.
Wenn die Frauen wollen, arbeitet Anandi Mitnacht deshalb auch körperlich mit ihnen.
Bei den Massagen sind es ganz verschiedene. Also ich biete Beckenbodenmassage an, ich biete Massagen an, die wirklich am ganzen Körper stattfinden. Und ich nenne das De-Armoring, eine Art der Körperarbeit, wo es um das Entpanzern des Körpers geht. Wenn wir bestimmte Gefühle nicht zulassen, dann geht der Körper in eine Verspannung. Und da den Körper wieder zu sensibilisieren, wieder Leben in diese verpanzerte Stelle hineinzulassen, das führt dazu, dass wieder mehr Aktivität in diesem Menschen spürbar ist. Da sind ganze Regionen, die vorher jemand nicht mehr wahrgenommen hat, die auf einmal wieder lebendig werden. Und dann gibt es Prozesse wie das Yoni-Mapping, zu schauen, eine Frau, kennt sie eigentlich diesen Raum in sich? Die Vulva, die Vagina, den Uterus, die Eierstöcke. Mit einer Frau zusammen zu schauen, was nimmt sie wahr, wenn ich sie berühre.
Vaginale Dampfbäder nutzt die Sexualtherapeutin nicht nur zur Befeuchtung, sondern auch als Ritual der Selbstfürsorge. Besonders überzeugt ist sie vom Training mit dem Jade-Ei.
Weniger Scheidenflüssigkeit. Das hat sehr viel damit zu tun, wie ist die Durchblutung in der Vagina? Findet da Leben statt? Ich arbeite schon lange auch mit dem Jade-Ei. Hier in diesem kleinen Säckchen, da ist ein Jade-Ei. Ich würde so sagen 2,5 Zentimeter. Es gibt kleinere, es gibt größere. Und eine Frau kann, wenn sie mag, einen Faden da durchziehen und führt es dann mit dieser breiteren Seite ein. Und dann kann man es erstmal so dort lassen und einfach spüren, wie sich das anfühlt. Und mit der Zeit können kleine Übungen dazu kommen. Pussy-Yoga, so eine Bewegung gehen. Mit so einer Regelmäßigkeit führt das eben wieder zu auch einer stärkeren Befeuchtung.
Anandi Mitnacht, die ihre Therapien auch bei sich selbst anwendet, hat die Wechseljahre schon hinter sich. Ohne große Begleiterscheinungen.
Ich fühle mich kraftvoll und aktiv und fit. Ich liebe weiterhin Sexualität zu leben. Da haben sich sogar Dinge verändert in einer positiven Richtung, wo ich es überhaupt nicht sehen kann, dass da etwas zu Ende ist.
Grundsätzlich kann ich nicht bestätigen, dass Frauen, die in die Wechseljahre kommen, weniger Interesse an Sex hätten. Die Libido ist bei vielen Frauen unverändert, bei manchen sogar auch gesteigert, also vorhanden, weil sie eben auch keine Sorge mehr haben müssen, dass sie schwanger werden dann.
Sagt die Psychiaterin Stefanie Krüger. Allerdings hätten die Frauen, die in den Wechseljahren zu ihr ins Zentrum für seelische Frauengesundheit kämen, oft so große Probleme in anderen Bereichen, dass Sexualität gar nicht Thema sei.
Die Patientinnen, die zu uns kommen, die sind schon arg verzweifelt, weil der Weg zur Psychiaterin, der ist für niemanden einfach. Und das sind dann Patientinnen, die sich sagen, ich will das nicht mehr tolerieren. Ich will endlich schlafen, ich will wieder, sagen wir mal, als Lehrerin vor meiner Klasse stehen, ohne gleich in Tränen auszubrechen, wenn ein Schüler irgendwas Komisches sagt, ja, oder eine Anwältin, die sagt, ich will endlich wieder selbstbewusst meine Dinge machen, ja. Dann gibt es aber wiederum auch Patientinnen, die erleben im Zusammenhang mit den Wechseljahren auch familiäre Umbrüche. Also gerade Frauen, die in ihrem Leben sich sehr der Familie gewidmet haben, ihren Beruf nicht ausgeübt haben. Und dann kommen noch die hormonellen Umstellungen dazu, die einen möglicherweise labilisieren. Das muss man auseinander dividieren und dann entsprechend auch behandeln natürlich.
Gemeinsam mit ihren Patientinnen versuchen Krüger und ihr Team herauszufinden, welche Ursachen die Probleme haben.
Das Stichwort ist erstmal die sogenannte Psychoedukation, dass die Patientin erstmal verstehen muss, warum geht's mir jetzt, wie es mir geht. Ist es die Tatsache gewesen, dass eigene Interessen über die vielen Jahre komplett verschütt gegangen sind? Ist es ein grundsätzliches Selbstwertproblem? Und das klingt jetzt vielleicht erstmal banal, aber ich kann Ihnen aus unserer Erfahrung sagen, wir haben Patientinnen, die wissen gar nicht mehr, was sie eigentlich für Interessen haben. Lese ich eigentlich gerne ein Buch oder mache ich lieber Sport oder wer bin ich eigentlich? Und diese Fragen versuchen wir dann eben aufzuarbeiten.
Und zwar in einer über etwa 20 Sitzungen laufenden Verhaltenstherapie. Stefanie Krüger flankiert die Therapie bei Frauen, die noch vor der Menopause stehen, häufig mit der Verschreibung von naturidentischem Progesteron.
Meistens fehlt ja am Anfang nur das Progesteron, das Hormon, was für das Gehirn am wichtigsten ist. Und das substituieren wir. Das ist auch relativ unproblematisch, weil es ja eben keine Thromboserisiken hat, keine Brustkrebsrisiken hat, so wie die Östrogene, wenn man die substituieren würde. Aber das brauchen wir meistens auch gar nicht. Also eine Progesteronbehandlung ist für viele Frauen schon völlig ausreichend. Und ich schlage immer vor, man macht es jetzt mal 2 Jahre ungefähr und dann fängt man an, sich langsam davon zu verabschieden und guckt mal, wie es einem dann geht.
Die Psychiaterin sieht in dieser Form der Behandlung kein Problem. Das Gehirn passe sich in der Zwischenzeit ja trotzdem an die neue Situation an, sodass es nicht zwingend zu Entzugserscheinungen komme, wenn man das Progesteron wieder weglasse.
Hier, da gibt's das Spray, das ist doch auch ganz nett.
So sieht es aus.
Klein, dünn.
Bei den Pflastern ist es so, dass quasi ein Molekül Klebstoff, ein Molekül Substanz ist und das klebt man sich auf den Bauch. Das bleibt 3 bis 4 Tage kleben und dann nimmt man neues Pflaster und nimmt das andere ab.
Die Gynäkologinnen Katrin Schaudig und Anneliese Schwenkhagen von Hormone Hamburg hingegen arbeiten nicht nur mit Progesteron. Sie verschreiben Frauen in den Wechseljahren auch Östrogen in verschiedensten Darreichungsformen.
Das hier ist der östrogenfreisetzende Ring, den man in die Scheide einführt. Und man muss ehrlicherweise sagen, das macht ein sehr gutes Ergebnis.
Die Hormone, die die beiden begeistert in ihrem Besprechungszimmer demonstrieren, haben allerdings nur noch wenig gemein mit den Hormonen, die 2002 zu Zeiten der Women's Health Initiative-Studie im Umlauf waren. Nicht nur ist die Darreichungsform vielfältiger geworden, oft werden die Präparate heute über die Haut absorbiert, auch die Zusammensetzung und die Dosierung der Hormonpräparate sei heute eine andere.
Früher hat man ja eigentlich allen Frauen immer das gleiche Präparat gegeben. Das war aus Stutenurin. Da gab es eigentlich nur eine hohe und eine sehr hohe Dosis und das war's. Und das haben alle Frauen gekriegt. Und dass sie damit insbesondere in der Phase, wo ganz viel Dynamik im Prozess ist, dass sie da nicht alle Frauen mit glücklich machen, liegt eigentlich auf der Hand. Es ist vollkommen richtig, dass sich das im Verlauf der Wechseljahre sehr stark ändert. Eine Phase, wo man als Arzt oder Ärztin die Patientin relativ häufig sehen muss. Alle 3 bis 6 Monate. werde, da muss ich mich anpassen an die Symptome, die die Patientin mitbringt. Und das variiert einfach leider sehr stark. Man muss immer gucken, wo fehlt es denn am meisten, wo brennt es am meisten und dann entsprechend therapieren.
Der Blick auf Hormone in den Wechseljahren ändert sich seit einiger Zeit wieder. So sind unter anderem eine dänische und eine finnische Studie erschienen, die den Einsatz von Hormonen unter ganz bestimmten Umständen nicht mehr so problematisch bewerten. Eine Frau zum Beispiel, die gleich zu Beginn der Wechseljahre Hormone einnimmt, hat demnach kein erhöhtes Risiko, an Herzinfarkt, Schlaganfall oder Brustkrebs zu sterben.
Das mit dem Herzinfarktrisiko hat sich selbst in dieser WHI-Studie nicht in der Form bestätigt. Und Schlaganfall und Thromboserisiko, insbesondere das Thromboserisiko, kann man weitestgehend eliminieren, wenn man das Östrogen über die Haut zuführt. Beim Brustkrebs ist es so, in den ersten 2-3 Jahren der Therapie gibt es statistisch keinen messbaren Unterschied. Statistisch eindeutig nachweisbar ist der Unterschied zwischen Hormonanwenderinnen und Nichtanwenderinnen nach etwa 5 Jahren. Da gibt es einen Unterschied, der mehr als zufällig ist.
Lokale Östrogenanwendungen in der Scheide hätten auch keine nennenswerten Nebenwirkungen, sagt Katrin Schaudig. Und bei einer reinen Östrogenanwendung sei das Brustkrebsrisiko auch kaum nachweisbar. Allerdings kommt diese Therapie nur für Frauen ohne Gebärmutter in Frage. Frauen mit Gebärmutter behandeln die Gynäkologinnen bei Bedarf mit einer Kombinationstherapie aus Östrogen und Progesteron. Vorausgesetzt, es liegt kein Übergewicht oder ein erblich bedingtes Brustkrebs- oder Herzinfarktrisiko vor. Die Therapie wird immer individuell angepasst, betonen die beiden. Klar ist aber, dass sie die Hormontherapie für die beste Maßnahme zur Behandlung von Wechseljahrbeschwerden halten.
Sie sind tatsächlich effizient. Selbst die Cochrane-Datenbank, die so der Olymp der Wissenschaft ist, sagt klar, Östrogene helfen am besten gegen Hitzewallungen.
Anders als früher propagiert, sind sie auch der Überzeugung, dass die Wechseljahre an sich kein Grund sind, Hormone zu nehmen. Erst wenn massive Beschwerden auftreten. Die, so beklagen es mittlerweile selbst die Forscher, die damals die hormonkritische Studie mitpubliziert hatten, würden heute aber leider oft nicht angemessen behandelt werden, wegen der großen Sorge um die Risiken. Weil die Studienlage heute eine andere ist, wurden nun auch die Leitlinien zur Hormontherapie in den Wechseljahren von der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe überarbeitet. Im Gegensatz zu den alten Empfehlungen aus dem Jahr 2007 seien die neuen aus dem Jahr 2019 deutlich differenzierter, meint Olaf Ortmann, Vorsitzender der Kommission zur Überarbeitung der Leitlinie.
Die alte Leitlinie hat weniger genau die ganzen Nutzen herausgestellt. Da haben wir uns bei der Überarbeitung der Leitlinie sehr viel Mühe gegeben, noch genauer zu schauen, was sind wirklich die Probleme, die in den Wechseljahren auftreten. Und diese Symptome sind genau beschrieben und dann aber jeweils auch der Nutzen von Hormontherapien zur Behandlung dieser Symptome. Und das geschieht halt sehr differenziert. Ja, zum Beispiel, wenn Sie vaginale Symptome haben und das einzige Problem ist, dann kann eine vaginale Östrogentherapie durchführen, während das bei systemischen Symptomen anders ist. Da braucht man eine systemisch wirksame Therapie, die man aber auch auf unterschiedliche Weise durchführen kann. Und die sind in der Leitlinie wesentlich genauer dargestellt und auch genauer zugeordnet, welche Krankheitsbilder oder Symptome oder Störungen von Organfunktion am besten mit welchen Methoden zu behandeln sind.
An einigen Tatsachen wird aber auch die wirksamste Therapie nichts ändern können. Frauen können nach der Menopause keine Kinder mehr bekommen. Sie werden älter und der Zeitpunkt der Menopause rutscht statistisch betrachtet immer mehr in Richtung Lebensmitte. Und so sollte sich etwas im Umgang ändern. Frauen sollten die Wechseljahre als eine von vielen Übergangspassagen in einem Leben voller Brüche ansehen. Sie sollten sich solidarisieren, in Erscheinung treten und so neue, authentische Rollenbilder der Frau jenseits der Menopause entwerfen. Das fordert nicht nur die Philosophin Ute Garlings.
Diese Erfahrungen, die die Frauen in den Wechseljahren machen, die finden keine Repräsentanz. Kaum in der Literatur, im Fernsehen und in anderen Medien. Also die Frauen dürfen sich gerne auch mal öffentlich darüber unterhalten, ja, öffentlich dazu Stellung nehmen, auch das positive Bild entwerfen, was ja damit verbunden ist in Bezug auf eben menstruationslosen Zustand, keine Angst mehr vor Schwangerschaft haben müssen, neue Formen von Sexualität leben können und so weiter.
Ich hatte große Angst davor und die würde ich gerne Frauen nehmen irgendwie, weil ich finde das eigentlich unterm Strich gar nicht so schlimm, weil mein Selbstbewusstsein ist gewachsen, ganz klar, in dem Maße, wie die Angst geringer wurde, während andere Sachen wichtiger, die genauso schön sind. Und man macht sich halt nicht mehr so abhängig von dieser Bestätigung, dieser permanenten Bestätigung, die man von außen bekommt oder dann vielleicht auch nicht mehr bekommt.
Ich habe im Zusammenhang mit Arbeit plötzlich Menschen getroffen, mit denen ich gut klar kam. Ich habe mich auf nichts mehr eingelassen, was irgendwelche unangenehmen Gefühle hervorbringt. Die Entscheidungen waren einfach klarer. Das waren für mich auch die Wechseljahre, also wo dieses Bewusstsein sich einfach dafür ändert. Ich fühle mich unabhängiger von gesellschaftlichen Normen.
Ein wichtiges Thema, die Wechseljahre, nicht nur für Frauen. Das war ein Feature von Katja Begalke in der Regie von Roman Neumann, Redaktion Kim Kindermann.